Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nee, aber ist egal.
Was hast du für einen Takt?
Ich zähle ganz normal. Das eins, zwei, drei, vier, fünf.
Okay.
Ja.
Egal,
du,
wir werden.
Musst du noch, kriegst du schon irgendwie
oh
hin.
Gott. Übrigens. Wow. Mann, mich vor. Ich esse hier nebenbei, ne? Also mache ich vielleicht auch mal mein Mikrofon zwischendurch aus. Ich vermisse es, dass wir miteinander in einem Studio sitzen.
Ja. Wir wären ja normalerweise heute auch beim Syrer gewesen. Ich hätte mich echt drauf gefreut, aber ich kann. Es geht einfach. Egal. Ich fange jetzt an, ja.
Ja, fang an. Übrigens, ganz kurz, bevor wir jetzt anfangen. Das war so süß, deine Mom schrieb mir gestern, ne? Weil du ja krank bist und so Absage und so. Und dann sagte ich, liebe es, dass sie, wenn sie mir schreibt, immer hinten ran schreibt, Mama Fassbender.
Mama Fassbender.
Ich liebe es. Ich liebe das
die
so
Frau,
krass.
Die Frau hat keinen Vornamen. Sie heißt einfach
ich liebe
Mama.
Das. Mama Fassbender, ich finde das so geil, ey. Okay, jetzt lass mal anfangen. Zählen wir jetzt nochmal runter.
Jetzt. Nein,
ja, okay, mach jetzt.
Du musst gleich gucken, dass du es übereinander legst, das kriegst du schon irgendwie hin.
Ja.
Okay. Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer erkälteten Folge Schei und Rauch mit Raf Alhamdan und meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Gute Besserung. Oder?
Echt? Ich dachte, das sagt man immer am Ende.
Ja, dann war's das jetzt hier. Adieu!
Ja.
Und denkt dran, schaltet das nächste Mal wieder ein. Genau. Jalla sagt ciao, Leute. Schaltet ein beim nächsten Mal. Diese Folge ist, Sascha, ich möchte sie dir auch ein bisschen widmen, meinem kranken, in vielerlei Hinsicht kranken Podcast-Kollegen und guten Freund, Sascha Fassbender.
Geil. Guter versteckter Gag.
Aber vor allem möchte ich sie, einem lieben Freund von uns widmen, der nämlich gerade im Urlaub ist, nämlich Janky Manky. Der hat auch jede Folge irgendwie einen neuen Spitznamen.
Nee, bei mir nicht, aber bei dir. Mhm. Ja, schöne Grüße. Ich möchte erstmal ganz kurz erklären, ich bin krank, wir sitzen uns nicht gegenüber, man hört es vielleicht, aber ich konnte es unseren Hörerinnen und Hörern nicht antun. Keine Folge. Du hast sogar mir mehrmals gesagt, Sascha, wir müssen nicht, ne? Wir müssen nicht. Ich habe immer wieder gesagt, doch, wir müssen.
Ja, ja. Also wie ihr alle hören könnt, ich bin der Bad Cop und Sascha ist der Good Cop. Er ist der Fleißige und ich bin es nicht. Aber bitte huste doch nicht so ins Mikrofon, ja? Das tört mich ab.
Nee, ich huste mir die ganze Zeit nicht in die Armbeuge, sondern die Coolen, die husten sich in die Kniekehle. Das ist doch klar. einmal ganz kurz zur Information. Ich habe natürlich kein Corona. Es ist einfach nur, es ist nicht mal eine Erkältung. Es ist, wie ist das denn? Eine Erkältung, bei einer Erkältung läuft auch zwangsläufig die Nase, glaube ich. Das habe ich nämlich nicht. Ich habe nur ein bisschen Hals.
Oh.
Wie nennt man das?
Corona?
Ist das eine Angina?
Ich glaube, das nennt man Corona
ist kein
neuerdings.
Corona. Nee, ich hab mich 3-4 Mal getestet, alles gut.
Ja, aber erzähl mal, wie fühlt es sich an, in Zeiten einer weltweiten Pandemie erkältet zu sein und so durchs Leben gehen zu müssen?
Ja, alle gucken dich natürlich schief an, ist ja klar. Alle, jeder Einzelne. Aber es ist mir egal, so.
Na gut, ich möchte nochmal betonen, nach dieser Rede, die ich hier gehalten habe, der Grund, dass Sascha und ich gerade nicht zusammen im Studio sitzen, es liegt nicht daran, dass er krank ist, sondern einfach tatsächlich aufgrund dessen, dass wir an zwei vollkommen unterschiedlichen Orten in dieser Woche existieren und arbeiten und das wäre jetzt zeitlich einfach anders nicht lösbar gewesen. Also ich ekle mich.
Nein,
nicht
das
so sehr
ist, weil ich krank bin.
Nein, warum stellst du mich so da? Nein.
Hä? Doch, weil guck mal, ich muss ja auch auskurieren. Ich sitze hier gerade auf der Couch, habe hier einen Tee, bin zugedeckt mit der dicken Decke, trage so dicke Wuschelsocken.
Du bist also so eine richtige Marie-Louise heute Abend.
Ja, nenn mich, wie du willst, aber ich will so schnell wie möglich gesund werden.
Ja,
ich will
okay.
Wieder zum Sport, will wieder ein normales Leben führen. Aber ich muss sagen,
Warte.
Was denn?
Nein, das ist nur wichtig zu sagen. Ich möchte mich nochmal verteidigen. Also, ich hätte, Sascha Fassbender, ich hätte auf jeden Fall auch mit dir hier im Studio gesessen, wenn du todkrank bist. Oh mein Gott, kannst du dir das vorstellen? Irgendwann werden wir diese letzte Folge auf dem Sterbebett von dir oder mir machen? Ich freue mich richtig
Boah,
drauf.
Das wäre krass.
Das wird die emotionalste Folge aller Zeiten.
Nee, ich glaube, das wird die lustigste Folge auf jeden Fall auch.
Ja, unbedingt. Und weißt du, jetzt, wo wir gerade drüber sprechen, ist mir eingefallen, ich habe die Konkurrenz abgecheckt, ne? Ich habe diese Echt? Woche einen Podcast gehört, der uns zumindest vom Namen her ein bisschen ähnelt. Natürlich sind die noch lange nicht so gut, wie wir es sind. Von welchem Podcast ich spreche?
Ich kann es mir, glaube ich, denken.
Was denkst du denn? Es ist nicht Tokyo Hotel.
Nee, die heißen ja auch nicht Tokyo Hotel, du Witzbold. Es ist wahrscheinlich Bratwurst und Baklava.
Ganz genau. Und da gab es ich muss ja sagen, ihn, also den Türken, ne? Ich vergesse immer, wie der heißt, komischerweise. Ich weiß auch nicht, warum.
Özcan Kosa.
Ja, ich kann mir türkische Namen einfach nicht merken. Aber ihn finde ich brutalst witzig.
Deswegen gibt es so Cenk immer andere Spitznamen. Du kannst einfach seinen Namen nicht merken.
Ja, das stimmt zu 50%, denn ich kriege irgendwie manchmal seinen Nachnamen nicht ausgesprochen. Chidem heißt er ja mit Nachnamen, aber ich sage immer Chikdem aus irgendeinem Grund.
Chikdem. Ich muss sagen, Türken, ne?
Ja.
Es könnte jetzt rassistisch werden, aber es ist mir egal. Ja. Türken haben entweder richtig, richtig, richtig einfache Namen, so Ali, Murat, Cenk, oder richtig, richtig, richtig schwierige Namen, wo du so richtig Probleme hast.
Ja, so
Mohammed.
Und
das sind dann auch die kein Bewerbungsgespräch kriegen.
Ganz
leider,
genau.
Weil die Deutschen so rassistisch sind.
Und da gibt es ja auch diese Namen, die einen so, das so richtig, so Trick 17 mäßig. Es gibt zum Beispiel den Namen Mohammed, aber das ist so ein islamischer, so ein muslimischer Name. Das klingt halt wie Mohammed, aber es ist Mohammed, also mit N statt mit M in der Mitte. Und das ist so, wo ich mir denke,
echt?
Ey, ja, und das ist, weißt du was, da denke ich mir, da wollen doch die Eltern einfach nur, dass dieses Kind ein Leben führt, voller Qualen und voller Korrekturen. Und ich denke mir, nein. Naja, jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, schau dort an, Cenk Chidem.
Statt ihn einfach Ali zu nennen, ist doch viel einfacher.
Ja. Nennt eure Kinder doch einfach alle Ali. Jedenfalls habe ich den Podcast gehört und ihn, also den Türken jedenfalls, finde ich wirklich unheimlich lustig, weil er einfach glaubwürdig lustig ist, weißt du? Jedenfalls haben die darüber gesprochen, wo man beerdigt werden möchte. Und der eine hier, Sebastian XY.
Biendorfer.
Ja, genau. Warum kann ich mir den Namen von dem Deutschen so gut merken und den von dem Türken nicht? I don't know.
Nee, er heißt auch Bastian, nicht Sebastian.
Ach so.
Also du konntest ihn den nicht gut merken.
Ach, warte mal. Ist Basti keine Abkürzung für Sebastian für ihn?
Nee, es gibt, also ich glaube, Bastian Schweinsteiger heißt tatsächlich Bastian Schweinsteiger. Und ich
Wirklich?
Bin mir ziemlich sicher, dass es bei ihm, ja, Mats Hummels heißt ja auch Mats und nicht Matthias.
Wirklich?
Ja.
Du verarschst mich.
Ein Kumpel von mir heißt Matti und der heißt wirklich Matti, der heißt nicht Matthias, doch?
Du verarschst mich.
Nein, es ist mein Ernst, doch.
Ich schwöre, ich wusste das nicht. Ich dachte, wow, ich habe gedacht, das wären alles tatsächlich Abkürzungen, weil wer nennt sein Kind denn so? Aber guck, wer spricht, also naja, was soll ich sagen?
Es war ja irgendwann mal eine Abkürzung. Also es gibt ja auch zum Beispiel eine Stefanie, kann ja Steffi heißen und sagen die nächste Generation, nee, aber ich möchte da auch, dass sie auf dem Blatt Papier Steffi heißt und nicht nur Stefanie. Und so ist das vielleicht bei Matthias, Mats und Matze und wie sie alle heißen, ist das wahrscheinlich auch so.
Okay, das heißt also, Mama Fassbender, Mama ist wirklich der Vorname deiner Mutter? Ich glaube ja eher nicht, Sascha.
Oh, der war sehr erwartbar.
Ja, oh nein, mir ist das peinlich, weil ich weiß, ich krieg's auch nicht rausgeschnitten.
Okay, aber jetzt wolltest du noch was zu dem Podcast erzählen?
Ja, entschuldige.
Weil ich habe vor 10 Minuten eine andere Geschichte angekündigt.
Entschuldige bitte. Nein, mir geht's um Folgendes. Die haben darüber gesprochen, wo man beerdigt werden möchte. Und ich habe hab mir so Gedanken darüber gemacht und mich gefragt, wie das wohl ablaufen würde und möchte deshalb mit einer Rough Question direkt starten und mir diese Frage ein bisschen klauen von den Kollegen, von der Konkurrenz besser. Ich habe den Namen vom Podcast wieder vergessen. Also Sascha Fassbender, wo möchtest du beerdigt werden?
Ja, unter der Erde oder tatsächlich örtlich, also welche Stadt oder was ist damit?
Nee, es ging tatsächlich, du hast die intuitiv richtig beantwortet. Also möchtest du eingeäschert werden oder möchtest du begraben werden? Und wenn ja, warum? Und warum findest du dann andere Möglichkeiten komisch oder eklig?
Also ich will auf, boah. Also ich muss sagen, ich finde so eine Beerdigung im Wasser, so im Meer, finde ich, hat was. Eine Beerdigung ist aber auch cool, aber da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich eingeäschert werden will oder tatsächlich so, wie ich da bin. So quasi eins zu eins der Natur zurückgeben. Ich muss ehrlich gestehen, da muss ich noch mal ein paar Mal drüber nachdenken.
Ja, mach das mal.
Ja, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ne?
Ja, man weiß ja nie, ne? Man sollte sich tatsächlich Gedanken machen.
Ey,
Und mit Mike Kiewilep haben wir
ja.
ja auch schon hier einen Gast gehabt, der so toll und so gut über das Sterben und den Tod und so gesprochen hat. Und das war ja auch gar nicht gruselig oder merkwürdig oder was auch immer.
Nö.
Und
Ja.
aber ich für mich weiß schon straight, ich will unbedingt eine Celebration of Life. Also diese Beerdigung soll kein Trauermarsch sein, sondern einfach eine riesenfette, geile Party, so wie die.
Das will ich auf jeden Fall auch.
So ein bisschen aus der afroamerikanischen Kirche ist das ja so abgeleitet, ne? Die Afroamerikaner feiern das ja sehr krass, diese Celebration of Life. Und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie ins Meer geworfen werden. Ich muss gerade nur so lachen, weil
Weil
ich
du
mir.
dich so vor Fischen
Ja,
ekelst.
ganz genau. Ich will nicht von einem Fisch aufgegessen werden. Ich finde den Gedanken einfach widerlich. Aber das tatsächlich.
Man soll sich seinen Ängsten stellen.
Bei den beiden Jungs im Podcast ging es auch darum, wo möchtest du so hingestreut werden, sozusagen, wenn du dich einäschern lässt? Und dann sagte der Türke, dem Deu, also das klingt jetzt wie ein schlechter Witz, aber der Türke sagte dann so witzmäßig, ja, so im Freibad mäßig, ja, weil, ach, er war zu Lebzeiten so gerne hier. Und ich habe mir dann einfach vorgestellt, an welchem skurrilen Ort würde ich denn verstreut werden wollen? Wenn ich denn eingeäschert werden würde, was hoffentlich nicht passiert, aber es kann ja sein, dass irgendjemand einen Fehler macht und mich dann tatsächlich einäschert, obwohl ich das nicht wollte. Aber Sascha, wo würdest du denn hingestreut werden wollen?
Ich möchte, dass Leute damit so Streiche spielen, so in der Kaffeefabrik, so dass ich in so ein, zwei Kaffeedosen zum Beispiel lande und Menschen mich dann trinken, ohne es zu wissen.
Würdest du das wirklich wollen?
Sowas stelle ich mir witzig vor, ja klar.
Aber die armen Menschen, ich stelle mir gerade vor, wie mir, weiß ich nicht,
Die wissen das ja nicht.
wie Gentleman einfach zu mir kommt und sagt, hier Raff, ich habe dir einen Muffin gebacken mit Schokopulver obendrauf. Probier mal. Und dann beiß
Ja.
ich da rein und denk mir, warum schmeckt das so nach altem Aftershave?
Das ist doch in so einem Film passiert.
Ja, bei hier, Hangover. War das, glaube ich, nee, bei
Ist das
Hangover,
Hangover?
nee, bei Hangover war das, glaube ich, was mit Chicken Wings oder so. Apropos KFC, ich habe total Bock gerade drauf gekriegt. Aber ja, ich glaube, war das mit Chicken Wings oder war das mit Kuchen? Nein, das war bei Kindsköpfe.
Ich weiß nur, dass sie irgendwas mit der Asche machen. Versehentlich. Ist das nicht so, dass sie sich sogar einen Kaffee daraus machen? Dass die dann das, dass sie denken, dass das die Kaffeedose ist und dann landet das im Filter?
Ja, irgendwie sowas, glaube ich. Stimmt. Irgendwie so. Aber ich fand das tatsächlich sehr lustig. Aber irgendwie, also du bist für den gaggigen, für den witzigen Part, ja?
Naja, wenn, dann richtig witzig. Ansonsten halt wirklich klassisch. Also, wie gesagt, ich habe mir da noch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht. Ich bin ja mehr so der Optimist. Ich bin ja fest davon überzeugt, dass ich.
Was heißt das,
Wobei,
dass
ich
du
bin
auf ewig lebst?
Motorradfahrer, ne?
Ja.
Es könnte auch schnell gehen.
Vielleicht ist deine Asche auch ein großartiger Zweiradantrieb, weiß man nicht.
Boah, stimmt, ey.
Weißt du, was mir gerade bewusst wird? Wie skurril ist das, wenn einer von uns beiden nicht mehr leben wird oder wir beide auch einfach nicht mehr leben werden und irgendwelche Freaks werden sich ja genau diese Folge hier anhören und sich denken, das war also deren letzter Wunsch. Okay, lasst uns Sascha
Nee.
Fassbender zu Motorradöl oder
Ja.
Benzin machen.
Ja, die werden zu unseren Gräbern gehen, uns ausgraben und irgendwelchen Quatsch machen.
Oh
Und
mein
sollen sie
Gott.
machen. Ihr habt hiermit mein grünes Licht, damit ihr das, also ihr könnt das mit Ravs Asche könnt ihr das gerne machen.
Ich bleibe dabei, dass ich die Idee sehr schön finde, einfach unter einem Baum begraben zu werden und dass dann daraus ja, dieser Baum weiter wächst gewissermaßen. Ich glaube, es
Ja, so
ist.
waldfriedhofsmäßig, ne, ist auch cool.
Finde ich voll schön. Und
Das
dass du einfach einen
stimmt.
Ort hast, wo deine Leute immer hingehen können, wenn sie es brauchen. Ich meine, dir selbst kann es ja total egal sein, aber.
Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ich muss mir da auf jeden Fall noch Gedanken drüber
ja,
machen.
Ja, mach das mal.
Aber jetzt gerade liege ich hier auf der Couch und kuriere meine Krankheit aus und hab andere Dinge im Kopf. Aber ich muss sagen, ich bin voll meiner Filterbubble gefolgt und habe einfach alle möglichen Empfehlungen, die Gemischtes Hack, Baywatch Berlin, hier Apokalypse und Filtercafé rausgegeben haben. Ich habe mir die Kevin Kühnert-Doku in der ARD-Mediathek angeguckt. Aha. Es ist mega geil.
Okay.
Ich habe hier Squid Games durchgesuchtet.
Ist das
mega
gut?
Geil. Ich habe die Schumacher-Doku durchgesuchtet. Mega geil. Frag mich nach allen drei Dingen. Ich kann dir alles sagen und ich kann sagen, meine Filterbubble hatte mal wieder recht. Ich bin Fan.
Was glaubst du, was von all diesen Dingen würde mir wohl am ehesten noch gefallen?
Naja, die Kevin Kühnert-Doku wird dir gefallen, weil ich glaube, man lernt richtig den Alltag eines Politikers kennen, aber auf eine coole Art und Weise.
Okay.
Auf eine sehr, also ich habe sofort gemerkt, ich würde niemals Politiker werden wollen, weil am Anfang ist es so die ganze Zeit gegen Olaf Scholz und es supportet Esken und Walter Borjans und dann machen Esken und Walter Borjans ihn zum Kanzlerkandidaten und er wurde quasi verraten sozusagen und trotzdem macht er Wahlkampf für ihn. Und gewinnt auch seinen Wahlkreis und ist jetzt quasi in seinem Team, weil er ist jetzt auch im Bundestag und verhandelt mit die Koalitionsverhandlungen und so. Es ist großartig. Er ist mir noch viel sympathischer als vorher, aber ich fand, oh, großartig. Es gab so einen Talk, also die Dokumentarfilmer waren die ganze Zeit dabei und dann gab es einen Talk zwischen ihm und quasi seinem Pendant, nämlich Philipp Amthor. Also quasi, die waren ja gleichzeitig jeweilig Chefs der jungen Organisation. Also Philipp Amthor hier Junge Union und Kevin Kühnert Jusos. Und dann hat Philipp Amthor, da sind die Kameraleute so ein bisschen in den Hintergrund gegangen, aber du hast im Untertitel gesehen, was er ihn gefragt hat. Hat Philipp Amthor ihn gefragt, was sind denn das da für Kameraleute? Und Kevin Kühnert so, ja, die machen eine Doku über mich. Er so, ja, habe ich auch mal drüber nachgedacht, aber ja, mal sehen. Und ich dachte mir so, ja, Digga, dich fragt
nicht
keiner an.
Ernst.
Das war richtig cringe.
Wie unangenehm.
Ich dachte mir so, ja, ich dachte, ey, dich wird doch keiner fragen, weil du einfach, sorry, du bist einfach nicht sympathisch. Und Kevin Kühnert, ich nehme ihm das komplett ab, was er da macht.
Voll, voll.
Klar, die ersten Minuten sind immer so, weil es ist ja auch für ihn neu, dass ihn die ganze Zeit eine Kamera begleitet. Die haben ihn 3 Jahre lang begleitet. Und das ist dann auch für ihn eine neue Situation, aber du merkst so von Drehminute zu Drehminute, beziehungsweise von Filmminute zu Filmminute, dass er immer mehr so normal wird und halt nichts Aufgesetztes macht, habe ich zumindest das Gefühl. Und es ist großartig.
Ich mag ihn sehr gerne. Ich glaube, das Problem aber ist, dass mir halt aufgefallen ist, ich mag einfach zu sehr SPD-Politiker. Also wurde anders gesagt. Ich glaube, dass in der SPD noch die glaubwürdigsten Menschen sich engagieren. Also so kommt es mir zumindest immer vor. Bei der CDU hast du immer diesen möchtegern katholisch braven, geldgeilen Typ Menschen irgendwie. Das ist total gemein, das zu sagen. Das ist mir bewusst, aber das ist so immer so der Eindruck, der entsteht. Und bei der SPD hast du oftmals so einfach richtige Sozis, einfach Leute, die irgendwie den Drang haben, was zu verändern und das nicht nur für sich selbst, sondern für die Allgemeinheit. Und by the way, wenn ich das einmal kurz anmerken darf, ich habe am vergangenen Sonntag einen Bundestagsabgeordneten interviewt, der mir jetzt aber schrieb, hey Raf, was soll ich sagen? Ich habe Corona, lass dich testen. Und ich sagte, yo.
Ein Grund mehr, dass wir uns nicht persönlich getroffen haben.
Ja, richtig. Nee, ich habe mich dann auch sofort, ich will gar nicht jetzt so krass das Thema brechen. Das war jetzt, ist jetzt gar nicht so die Absicht, aber ich kam jetzt nur darauf, einfach wie locker, er schickt mir einfach so, hey, so, ey Raf, so, wie geht's, bla bla bla, also was soll ich sagen, ich habe Corona, lass dich mal bitte testen und alles cool und alles, also es war auch alles okay bei mir, ich habe nichts, ich habe mich zweimal testen lassen, aber lustigerweise, was ich dem geschrieben habe, ich habe ihm geschrieben, da meinte ich so zu ihm, so XY, ehrlich gesagt würde ich mir jetzt was drauf einbilden, wenn ein Bundestagsabgeordneter mich angesteckt hätte, weil dann kann ich wenigstens sagen, er war's schuld.
Geil.
Ja, aber ich muss dazu sagen, er ist jung und in unserem Alter und so. Ich werde dann nochmal abchecken, wie es ihm jetzt heute aktuell so geht, aber das nimmt ihn schon ein bisschen mit. Also er ist schon am Kränkeln, obwohl er geimpft ist und alles, ja. Oh.
Ja, dann wünschen Chai und Rauch einmal ganz offiziell Sascha Fassbender eine gute Besserung. Nein, natürlich ihm.
Ja dir auch, wir Sascha Fassbender. Gute Besserung. Okay, ja,
aber man kann sich schlecht selbst gute Besserung wünschen.
Ja, aber ich dir hiermit also nochmal gute Besserung.
Stimmt.
Ja. Und auch, ich wette, auch Cenk wünscht dir eine gute Besserung. Ja, der sitzt gerade in der Türkei am Meer und chillt sein Leben, während ich hier abends.
Ich will gar nicht, ganz ehrlich, ich will gar nicht drüber reden. Er soll es genießen, aber ich habe so krass Fernweh gerade. Ich möchte gar nicht darüber nachdenken. Und das ist leider sehr ernst gemeint, aber trotzdem viel Spaß an dieser Stelle.
Ich liebe diesen Neid, den du in dir trägst, wenn es um solche Dinge geht. Ey, das ist so geil, du ignorierst dann einfach alles. Okay, aber gemerkt, Kevin Kühnert-Doku werde ich mir auf jeden Fall reinziehen.
Kevin Kühnert-Doku ist auch nicht lang, das ist auch geil. Das sind nicht so viele Folgen und es ist wirklich alles dabei. Du merkst, wie er Wahlkampf auf kleinen Veranstaltungen macht. Du merkst, auf was für eine geile Art und Weise er Chef der Jusos ist. Gar nicht so dieses hierarchische, ich bin hier der Chef, sondern wirklich so dieses wir gemeinsam. Und das ist, es ist einfach gut. Es ist einfach gut, wie geil er mit der Presse umgeht, wie er auch die Leute an sich bindet, die jungen Leute an sich bindet, also sein Pressesprecher und seine Presseleute und die Leute, die ihn so umgeben. Das sind auch alles junge Leute und das ist einfach geil, wenn du so ein, das ist gefühlt so ein Team aus Freunden und das macht einfach Spaß, sich anzugucken. Irgendwie.
Die SPD-Version von Schei und Rauch, ja?
Wenn du das sagst, ja.
Bist du ein Arsch?
Nein, natürlich, ja.
Warum brichst du mir mein Herz? Nee, ich nehme das jetzt zurück.
Ich mache nur Spaß.
Nee. Das, ich schneide das raus oder nehme das jetzt hiermit offiziell zurück, weil ich nicht weiß, wie ich das rausschneiden soll.
Weil wir sind eine bessere Version, das wollte ich damit sagen.
Oh.
Es gibt uns nur einmal.
Sind wir Hermann?
Das andere war dann...
Sind wir Hermann Gröhe und Angela Merkel? Welches Duo sind wir? Sag mir das mal. Das ist eine gute
es
Frage.
Du hast mich das schon mal gefragt. Hey? Und da habe ich auch gesagt, es gibt kein vergleichbares Duo. Wir sind wie Siegfried und Roy nur ohne Tiger.
Siegfried und Roy waren schwul.
Weil wir tierlieb sind.
Ach so, weil ich ja so tierlieb bin. Nein, das sind wir nicht. Hier, Barbara Schöneberger und wie heißt nochmal der Co-Moderator? Wie ich denn direkt zu dekorativ
Ich moderiert sie nicht irgendwie immer mit denselben Oliver Pochers und Gottschalks Jauchs und wie sie alle heißen.
Du hast recht. Es gibt kein vergleichbares Duo mit uns beiden. Haken wir das ab. Boah, so, nochmal zurück zu deinen Empfehlungen.
Der Content wird hier gerade leicht arrogant.
Ja.
Okay, Squid Games. Squid Game habe ich durchgesuchtet.
Wie nennst du das nochmal?
Squid Game.
Nee, ich meine dann, wenn keine Mikros laufen.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Alles klar. Ja, wie ist das denn zu empfehlen?
Also dir auf jeden Fall, weil ich glaube, du liebst die Plot-Twists. Es sind aber auch, weißt du, was ich geil finde? Wenn es wirklich unvorhersehbare Plot-Twists sind, wenn aber auch, wie soll ich sagen, so leicht vorhersehbare Plot-Twists kommen, wo du dich dann ein bisschen geil fühlst, weil du sie erwartet hast. Weißt du, was ich meine? Es ist eine Mischung aus diesen völlig unerwarteten und fuck wirklich Plot-Twists und diese, ja, guck mal, ja, wusste ich, Plot-Twists. So, das gibt einem eine gewisse Befriedigung.
Es ist ein bisschen so, wenn ich versuche, einen Witz zu reißen, ja, und du sagst, der war sehr erwartbar. Fühlst du dich damit also auch gut, ja? Got it.
Ja. Und eine offensichtliche und wirklich obviously Gesellschaftskritik, aber gute Gesellschaftskritik. Also wirklich echt gut gemacht. Und auch das nicht zu lang. Eine Staffel. Kannst du so durchgucken.
Okay, got it. Und jetzt kommen wir zum ganz harten, schweren Part der Empfehlung, nämlich die Michael Schumacher-Doku.
Es war wie eine Reise in die 90er für mich, weil ich habe das manchmal mit meinem Vater zusammen geguckt. Es war nicht so, dass wir uns jeden Sonntag zusammen getroffen haben und das geguckt haben, sondern wir haben es so mal geguckt. Und das ist schon cool. Und es ist auch so dieses, der kleine Junge ohne Geld hat es geschafft, weil weil, boah, Entschuldigung, meine Stimme, weil er, der ist ja immer mit Karts gefahren, die er selbst zusammengeschraubt hat mit seinem Vater und mit seinem Bruder, die teilweise aus gebrauchten Teilen Reifen, die andere weggeworfen haben, weil sie nicht mehr haben wollten und so, und ist damit einfach zum krassen Star geworden und hat Woche für Woche sein Leben riskiert, weil er 300 km durch die Gegend gesaust ist und bei einer vergleichbaren, nicht ganz so riskanten Sportart wie Ski ist es dann halt passiert und es ist schon traurig.
Hatte mir eigentlich fest vorgenommen, den Film zu gucken, aber irgendwie habe ich mich nicht getraut, weil ich ahne, dass mich das so ein paar Tage mitnehmen wird irgendwie, weil auch ich tatsächlich mit Michael Schumacher oder der Formel 1 vor allem eine Sache verbinde, nämlich dieses Sonntagsgefühl, weißt du? Ich habe das ja schon des Öfteren mal erzählt, dass meine Mom ein besessener, wirklich besessener Sportfreak ist und immer schon sehr, sehr viel Sport auch so im Fernsehen gesehen hat. Unter anderem liebt sie die Formel 1. Und diese Zeit, Sascha, ich krieg die ganze Zeit so eine Rückkopplung aufs Ohr von dir. Wie dem auch sei, diese Zeit, immer sonntags, meine Mom und so generell diesen Sonntagsflow, das gehörte so krass zu unserem Sonntag. Also wenn ich an Sonntage denke, denke ich oder höre ich automatisch so im Ohr dieses, weißt du, was ich meine? Diese vorbeiflitzenden Formel-1-Autos. Das war schon echt abgefahren und irgendwie macht es mich dann, glaube ich, sehr traurig, das so zu sehen, ne? Aber ich habe gehört, dass der Film sehr gut sein soll und ich glaube, den kann man sich tatsächlich angucken, weil die Familie ja auch sehr involviert war in die Produktion und so.
Ja, genau. Ja, die schlingen sich ja um ihn und beschützen ihn vor Presse und was weiß ich.
Richtig so.
Was auch, ich muss sagen, jetzt, wo ich sehe, habe ich noch viel mehr Verständnis dafür. Also ich hatte schon die ganze Zeit Verständnis dafür und fand auch diese ganzen Schundblätter, Bunte und wie sie alle heißen, die da immer wieder versucht haben nachzuhacken, eklig und unmoralisch.
Ja,
voll. Aber jetzt noch viel mehr. Ja. Jetzt noch viel mehr. Ich finde es jetzt noch viel ekliger.
Warum?
Jetzt, wo ich das alles gesehen habe, weil jetzt, wie hat es Corinna Schumacher formuliert? Sie hat gesagt, Michael hat uns die ganze Zeit, sein Leben lang beschützt und jetzt schützen wir ihn.
Oh.
Und das war so.
Siehst du, ich könnte instantly heulen.
Du hast recht. Es ist natürlich auch ein Stück weit, er ist eine lebende Legende. Und sobald sie das aber veröffentlichen, wie er womöglich gerade lebt, wie es um ihn steht, könnte dieses Bild dieser Legende halt ein paar Kratzer kriegen, möglicherweise.
Ist
so vielleicht auch meine Vermutung, so rein was so die Öffentlichkeit angeht.
Ja, ja, voll.
Vielleicht will man das Bild auch einfach bewahren, wobei ich ganz persönlich jetzt damit kein Problem hätte, aber ich bin auch kein klassischer Michael Schumacher-Fan.
Ich glaube, dass die klassischen Fans überhaupt kein Problem damit haben. Es ist eher diese ekelhafte, dreckige Bildpresse-Mentalität. Und ganz ehrlich, also ich fand das von Anfang an richtig. Ich finde generell, wir haben hier in Deutschland so das Problem, dass wir so Ikonen und Größen und Helden überhaupt nicht respektieren. Und ich denke mir, ich meine, ich habe gelesen, dass in dem Film so ein bisschen wohl angedeutet wird, dass er halt wirklich geistig auch nicht mehr so richtig da ist. Zumindest ist es das, was ich da so ein bisschen rauslesen konnte. Aber wie gesagt, ich traue mich gar nicht, diese Doku zu sehen. Und denke mir, es muss doch einfach reichen, dass wir wissen, dass er schwer verletzt wurde und wir können uns doch alle ausmalen, wie es möglicherweise um ihn steht. Und selbst, ganz ehrlich, selbst wenn das alles in Anführungsstrichen, und ich möchte hier gar keine Gerüchteküche anheizen, selbst wenn der Unfall gar nicht so heftig ausfiel und er jetzt zurückgezogen easy peasy leben kann, ja? Also das glaube ich auch nicht, weil dann wäre so ein Film auch nicht entstanden. Aber selbst wenn es so wäre, ey, gegönnt, was soll der Mann denn für dieses Land noch alles tun? So, lasst ihm doch sein Leben. Was juckt euch das denn überhaupt?
Ja, und ich verstehe, es wird halt auch oft so mit zweierlei Maß gemessen, so bei so einem Stefan Raab oder bei Günther Jauch. Die machen einmal, zweimal, dreimal die Ansage, ey, Privatleben wird rausgehalten, dann machen das auch alle, aber bei so Michael Schumacher, die sehen das eher sogar noch als Motivation, da weiter hinterher zu sein. Das finde ich dann auch einfach, finde ich dann auch einfach eklig.
Aber
du hast schon recht, weil die Familie spricht immer in Vergangenheit. Die sagen immer, es hat mir immer viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Es hat mir immer dies, es hat mir immer das. So ein bisschen, als würde er halt tatsächlich nicht mehr leben. So kommt krass. Das ein bisschen rüber.
Ja.
Das ist schon krass. Und es ist krass, wie ähnlich Mick Schumacher seinem Vater ist. Und es ist sehr emotional, wenn er so Dinge sagt wie, ey, ich würde heute über ganz andere Dinge mit ihm sprechen wie als Kind. Und es ist so schade, dass ich das nicht haben kann. Aber trotzdem genieße ich die Zeit. Wow. Also ich kann es jedem empfehlen, sich das anzugucken.
Nee, ich pack das nicht.
Wenn man krasser Michael Schumacher-Fan ist, dann wird man auf jeden Fall heulen.
Ja, ich pack das nicht. Ich muss auch kein extremer Michael Schumacher-Fan sein. Das wird mich umbringen. Ich kann, also diese Doku, die schiebe ich jetzt schon so lange vor mich her, ich kann die mir einfach nicht reinziehen. Weil ich glaube, weißt du, woran das auch liegt? Weil Michael Schumacher, also seitdem ich weiß, wer Michael Schumacher ist, und das ist so, das ist ein bisschen, das klingt jetzt ein bisschen komisch oder makaber, aber ich würde sogar behaupten, er ist so einer der ersten deutschen Persönlichkeiten, die ich so als deutsch wahrgenommen habe, weil also ich weiß, dass meine Mom den kannte noch lange, bevor wir in Deutschland irgendwie waren. Oder zumindest auf jeden Fall so zu dem Zeitraum. Ich habe gefühlt weiß ich schon immer, wer Michael Schumacher ist. Und ich weiß einfach, dass dieser Mann nach außen hin so wirkte, wie, ich meine, ich kannte ihn ja nicht persönlich, aber wie die reinste, anständigste, liebevollste Seele ist und wirkte. Und das ist so eine engelhafte Person irgendwie, weißt du? Und du willst einfach nicht, dass es ausgerechnet solchen Menschen so widerfährt. Aber ich fand das interessant, was du Krass. In Bezug auf Mick gesagt hast, weil den Eindruck habe ich auch im Übrigen auch so von seiner Art, sich so zu verhalten und zu geben, wenn er lächelt, dieses breite Grinsen irgendwie, und das ist dann doch irgendwie schön zu sehen, und mich hat das auch sehr gerührt zu sehen, dass er eigentlich so eine sehr ähnliche Karriere anstrebt wie sein Vater. Aber ich habe mich auch gefragt, meinst du nicht, dass seine Mutter und auch seine Schwester, dass die ständig Sorge haben um Mick Schumacher?
Weil er jetzt auch Rennen fährt?
Ja. Oder?
Ich glaube gar nicht, weil ihm ist ja bei den Rennen, abgesehen von einem krassen Unfall, ist ihm ja nie was passiert. Und selbst Stimmt. da hat er, als er rausgeholt wurde und die Decken so um ihn herum gehalten, also dieser Sichtschutz, hat er direkt gewunken zu den Kameras, damit alle wissen, ey, alles cool, so, ja. Ich komme zwar ins Krankenhaus, aber alles cool, ich bin am Start, ich lebe und ich bin auch bei Bewusstsein und so. Also er hat schon viel Glück gehabt, und alle Experten sagen auch, er hat so oft gewonnen, weil er einfach viel mehr Risiken eingegangen ist und viel weniger Angst hatte als die anderen. Also er ist einfach, er hat es darauf ankommen lassen, und der Gegenüber hat einfach zurückgezogen. Und trotzdem hatte er wirklich nur diesen einen krassen Unfall. Also er hatte wirklich krasses Glück, und
ich kann mich sogar erinnern, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so dieser eine krasse Unfall war, aber ich weiß noch, dass, und da siehst du mal, was er für ein Held irgendwie für sehr, sehr viele Menschen war. Das war mal wieder so ein Sonntag, da habe ich mit meiner Mom die Formel 1 geguckt. Und das war aber, ich glaube, das Rennen nach diesem einen Unfall. Und man hat dann Michael Schumacher irgendwie mit einer Kamera besucht. Und ich weiß noch, dass er ein gebrochenes Bein hatte. Und dann wurde er irgendwie so, also man hat ihn zu Hause besucht. Und dann gab es so eine Art Live-Schalte im Anschluss nach dem Rennen. Also das war jetzt nicht das Rennen, wo es passiert ist, sondern das Rennen darauf sozusagen. Und das hatte er sich scheinbar irgendwie zu Hause oder wo auch immer er war angeschaut. Und dann gab es halt diese Live-Schalte zwischen Studio und Michael Schumacher. Und ich glaube, der wurde auch auf so eine große Leinwand projiziert. Und ich dachte mir, schaut euch das mal an, als ob man so einen allgemein großen Krankenbesuch irgendwie gemacht hätte bei Michael Schumacher. Ja, und das fand ich schon sehr, sehr krass.
In Kerpen.
Ja. Auch nicht so weit weg.
Nee, es ist auch, ich will nicht zu viel spoilern, aber es gibt dieses quasi sein allererstes großes Rennen im Kart. Und da nimmt er halt nicht für Deutschland teil, sondern für Luxemburg, weil es einfach günstiger ist. Für Deutschland hätte er viel mehr bezahlen müssen, und er gewinnt das einfach. Und der Journalist, also ist halt so ein Journalist, und der interviewt ihn halt, und er hat so einen geilen Akzent. Ja, da hatten wir halt nicht das Geld, so, hier in Kerpen, und dann haben wir das halt über Luxemburg gemacht. Was für ein geiler Typ. Alter.
Ja, man muss sich halt,
guck's dir an.
Man muss sich halt seine Wege irgendwie, man muss sie finden. finden und sie dann einfach gehen. Ne? Ja. Von daher krass. Ja, ja, du hast mich, Kämpfer. Du hast mich überzeugt, aber das Problem ist, ich habe jetzt diese Woche zum Beispiel, da waren wir alle bei meiner Mom und meine zwei kleinen Geschwister waren auch da. Und wir haben, meine Schwester hat irgendwie Kuchen mit denen gebacken, bla bla bla. Und dann haben wir so einen Film zusammen alle gucken wollen, ja. Und die Kinder durften sich aussuchen, welchen Film sie mal gucken möchten mit uns. Und sie haben sich Findet Nemo angeguckt. Den Film habe ich noch nie gesehen. Ne? Ich habe noch nie Findet Nemo gesehen.
Oh, der ist voll toll.
Ey, und soll ich dir mal was sagen? Es gab dann den Moment, wo mich meine große Schwester, also meine fast gleichaltrige Schwester, anschaute und sagte, dein Ernst? So richtig abgefuckt und so richtig aggressiv, so dein Ernst? Weil mir einfach
weil du
so.
Den nicht kanntest?
Nein, weil mir Tränen tatsächlich runterliefen. Irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin komisch. Und es war nicht die Szene, wo die Mutter gestorben ist. Es war irgendwann, habe ich so einen Punkt gehabt. Ich reflektiere solche Geschichten so sehr auf mich selbst und so, ne? Und einfach. Boah, diese Sehnsucht in dieser Geschichte, die hat mich umgebracht, die hat mich einfach fertig gemacht. Ja. Und dieser Wille, einfach durchzuhalten und immer weiterzumachen und sich für andere aufzuopfern. Und boah, das hat mich so mitgenommen irgendwie alles. Und ich habe ja nicht darüber nachgedacht, dass das Fische sind oder so, das habe ich komplett vergessen. Es war einfach, das hat mich so berührt, dass ich da irgendwie saß mit meinen Geschwistern und meine Schwester mich dann nur so anguckt und sagte, ey, dein Ernst, so, du heulst bei Findet Nemo. Aber ich konnte einfach nicht anders. Das war so berührend und es war so ein schöner Film. Der aber, und das finde ich so krass, ne? Mir ist das als Kind nicht aufgefallen, aber ich finde, Kinderfilme gehen viel zu lang. Ey, meine eigene Aufmerksamkeitsspanne ist einfach nicht stabil genug, um so einen Film durchzuhalten. Also das war jetzt bei Findet Nemo anders, aber...
Aber der Sinn eines Kinderfilms ist ja, damit die dann, also sie sollen ja danach schlafen. Am besten sollen die während des Films einschlafen, deswegen ist er so schön lang.
Ach, wirklich?
Ist doch klar. Ja, klar.
Ja, klar, darüber habe ich nie nachgedacht.
Doch.
Okay.
Also würde ich mir einfach behaupten, aber also, warum sollten die sonst so lang sein?
Okay.
Die Aufmerksamkeitsspanne ist doch gar nicht so lang.
Okay, weißt du was, Sascha, wir müssen aber noch über ein, zwei andere Sachen reden. Ein Thema, was ich irgendwie mit dir besprechen möchte, weil mir das heute Nachmittag so ein bisschen auch im Magen saß und mir das sehr, sehr leid tut, ist, du hast womöglich mitbekommen, es gab ja diesen Vorfall mit Alec Baldwin, der hat ja versehentlich eine Kamerafrau, hast du das mitbekommen?
Ja, ganz, ganz krass. Ich hab heute Morgen auch was dazu geschrieben.
Ach, das war heute früh sogar, ja.
Ja, also ich glaube, die Meldung kam heute Morgen um 4 oder um 2 oder um 3, auf jeden Fall früh morgens kam sie rein. Und ich dachte mir so, boah, der Arme, weil, also klar, die arme Kamerafrau, sie ist hoffentlich ohne Schmerzen irgendwie von uns gegangen.
Ja.
Aber ich behaupte einfach mal, er kann echt nichts dafür. Und er hat auch, sein erstes Statement war, mein Herz ist gebrochen. Und ich glaube,
ich glaube
jedes Wort.
Natürlich.
Weil das muss ja so eine Scheißsituation sein, ey. Das ist, es ist richtig, richtig... Ich habe immer wieder versucht, mir die Situation vorzustellen und sie ist einfach unvorstellbar, weil...
Aber auch nicht ungewöhnlich, also, Sascha, ne? Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass sowas
passiert.
Das
passiert oft, klar. Ja. Klar. War es der Bruder von Bruce Lee oder der Sohn von Bruce Lee, wo das passiert ist? Brandon Lee, ne?
Ja, ich glaube, das war der... War das nicht der Sohn von ihm?
Ich meine ja, Brandon Lee, ne? Da ist das auch passiert. Und ich glaube, er hat in dem Film tatsächlich, und das ist dann schon fast wieder komisch, ich glaube, er hat sogar einen Untoten gespielt.
Oh,
und
wow.
Ist dann bei den Dreharbeiten tatsächlich ums Leben gekommen. Ja.
Ja, das ist jetzt auch in der Geschichte von diesem Film, den Alec Baldwin ja gedreht hat. Im Übrigen, ich habe auch gelesen, dass er da irgendwie Produzent gewesen sein soll. Da geht es ja auch irgendwie um jemanden, der, und da habe ich Gänsehaut bekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es ganz richtig zusammenkriege, aber da geht es auch um eine Person, die des Mordes beschuldigt wird, das aber gar nicht war. Also es geht um diese Auseinandersetzung zwischen wer ist da, also da ist jemand gestorben und es geht so ein bisschen um Schuld und Sühne und all diese Geschichten, weißt du? Und dass dann ausgerechnet bei einer Produktion mit so einer Geschichte so ein Unfall geschieht, ist natürlich tragisch. Und also ich möchte halt auch gar nicht so das Opfer oder auch der Regisseur, soweit ich weiß, ist ja auch verletzt worden. Übrigens habe ich gerade noch gelesen, es gab wohl eine Kugel und diese Kugel hat die Kamerafrau praktisch ja, getroffen, aber nicht nur getroffen, sondern sie ist durch sie hindurch und hat dann den Regisseur wohl irgendwie am Bein auch getroffen, was halt doppelt dramatisch ist. Also es war gar nicht so, dass da zwei Schuss oder so abgegeben wurden, weil das fand ich halt so skurril, weißt du? Wie kommt es dazu und so? Also diese eine Kugel, die irgendwie zwei Menschen getroffen hat und eben die Kamerafrau auch noch tödlich. Und Alec Baldwin hat tatsächlich auch auf Twitter und damit auch auf Instagram ein Statement nochmal abgegeben und darin auch gesagt, dass er im Kontakt stünde mit dem Ehemann von der Kamerafrau und dass er so in Gedanken, dass er seine Hilfe anbietet, also dem Ehemann, aber auch dem Kind. Also sie scheint auch eine Mutter gewesen zu sein. Und dass er mit der Polizei kooperieren würde und ich habe gelesen, er soll wohl auch einen totalen Schock gehabt haben, verständlicherweise. Ich habe auch ja, ein paar Bilder vom Set gesehen und dachte mir, was für eine Tragödie für einfach jeden, der daran beteiligt ist.
Ja, ja, und es sind auch 1000 Fragen in mir aufgekommen. Also erste Frage war so, okay, das heißt ja nicht umsonst Requisitenwaffe, warum ist da etwas drin, was scharf ist, also ich kenne das mit Schreckschusspistolen. Dann die nächste Frage, warum richtet er das auf eine Kamerafrau? Also was, klar, es gibt ja diese Einstellungen, wo du quasi auf die Kamera zielst. Ja. Warum drückt er ab? Warum ist die wahr? Also wirklich 1000 Fragen. Es ist krass, dass sowas passiert. Es ist eine wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes eine Tragödie.
Und da frage ich mich, wie lebst du weiter, wenn du weißt, wegen dir sozusagen oder deiner Handlung oder du hast gewissermaßen etwas dazu beigetragen, dass jemand nicht mehr am Leben ist. Sei es jetzt, und um Himmels Willen, wir reden hier auch nicht über Mord oder was auch immer, sondern es ist, also ich würde das jetzt als Unfall betrachten und bezeichnen, also zumindest Klar. nach dem, was wir jetzt sehen und wissen, wir wissen ja auch noch nicht alles, maximal als Totschlag. Aber ich frage mich auch zum Beispiel bei einem Verkehrsunfall, wie lebst du dein Leben weiter, wenn du so einen Schicksalsschlag erlebst? Also auch als jemand, dem das nicht widerfährt und stirbt, sondern als jemand, der zum Beispiel in der Situation von Alec Baldwin irgendwie steckt. Ich weiß nicht, wie du damit umgehen sollst.
Ich finde, man kann nur hoffen, dass er gute Leute um sich herum hat. Vielleicht auch Therapeuten, die ihm immer wieder sagen, ey, es ist nicht deine Schuld. So, irgendwas hat an der Waffe nicht gestimmt. Irgendwer hat die falsche Munition da reingetan oder was weiß ich. Weil er hat das ja nicht gewollt. So, und klar, er wird für immer Schuldgefühle haben, glaube ich. Aber man kann nur hoffen, dass es ja Leute um ihn herum gibt, die auf ihn einreden und dass der Ehemann der Frau und vielleicht auch das Kind es ihm auf irgendeine Art und Weise verzeihen können, weil ich glaube nicht, dass es seine Schuld ist.
Ja. Er soll wohl, auch das habe ich nur gelesen, irgendwie geschrien haben, warum gibt ihr mir eine geladene Waffe? Warum gibt ihr mir eine geladene Waffe? Und das war ein Low-Budget-Film oder das ist ein Low-Budget-Film, der wird niemals im Leben rauskommen. Weil die jetzt erstmal damit beschäftigt sein müssen oder beschäftigt sein werden, sämtliche Klagen irgendwie gerecht, also sämtlichen Klagen gerecht zu werden, die jetzt wahrscheinlich auf die Produktion zukommen. Aber ganz furchtbar und ich wüsste gar nicht damit umzugehen, weißt du? Ich habe zum Beispiel auch mal, ich kannte diese Person nicht, aber ich weiß von einer Geschichte, die fand ich auch sehr tragisch. Da gab es einen Autounfall und ein Ehepaar saß da drin. Er ist gestorben und sie ist gefahren. Und sie fährt halt sonst nie. Und er bat sie halt darum, mal zu fahren, weil er halt auch einfach müde war. Und dann ist sie gefahren und dann gab es den Unfall und sie hat überlebt und er halt nicht. Und das stelle ich mir halt auch ganz furchtbar vor, ne? Wenn es dann auch noch in dem Fall ein Ehe- oder ein Liebespaar dann auch noch ist oder Geschwister oder Freunde oder keine Ahnung. Ich habe auch letztens darüber nachgedacht, wie das wohl ist, wenn das Zwillingen geschehen würde. Weißt du, es war irgendwie ein komischer Gedanke, wenn das Zwillingen widerfährt, also wenn Zwillinge sich sozusagen verlieren, weißt du, das stelle ich mir richtig krass vor. Aber weil man ja auch von dieser besonderen Bindung irgendwie und ja auch dieser spirituellen, geistlichen Verbindung irgendwie von Zwillingen weiß und da denke ich mir ganz oft, boah, ich glaube, das muss so richtig, richtig hart sein.
Ich habe tatsächlich in meinem Leben die Zwillinge kennengelernt.
Nee?
Nee, aber ich kenne das. Das kommt mir bekannt vor, wovon du sprichst, weil die ja auch, insbesondere bei eineiigen Zwillingen, dass sie so eine ganz besondere Bindung haben. Aber so richtig kennengelernt, ob das denn wirklich so ist.
Naja, es
Ich
ist de
denke mir
facto.
halt immer, wie crazy ich tatsächlich mit meiner Schwester bin, aber wir sind halt keine Zwillinge. Und ich denke mir halt immer so, ja, die werden auch so crazy miteinander umgehen, sich gegenseitig anrülpsen und so. Und dann erzählst du mir von einer spirituellen Verbindung. Aber das glaube ich dir. Also es kann durchaus sein, dass sie natürlich auf irgendeine besondere Art und Weise miteinander verbunden sind, weil sie halt im Bauch der Mutter, also in der Schwangerschaft die ganze Zeit nebeneinander hingen und so,
Naja, nicht
und
nur
da muss
das,
es ja irgendeine besondere Bindung
es
geben.
ist doch de facto ein und derselbe Mensch. Es ist exakt dieselbe DNA. Es ist ja alles komplett gleich. Ich glaube, es gibt, also biologisch betrachtet, gibt es doch keinen einzigen Unterschied zwischen einem Zwillingspaar, also einem eineiigen Zwillingspaar. Oder? Haben die nicht auch denselben Fingerabdruck?
Nee, ich glaube nicht.
Nee?
Ich glaube
Oh
nicht.
nein, meine
Nee, weil
Illusion
also
stirbt.
die entwickeln sich ja optisch auch ein bisschen anders. Aber rein biologisch kannst du natürlich recht haben, aber trotzdem hat der eine Zwilling eine andere Nase als der andere und so.
Wir werden
Da
das
habe ich
recherchieren
also
in
wir
klassischer
werden das recherchieren,
Journalistenmanier.
ja.
Und damit wären wir vielleicht bei dem letzten Thema, das wir jetzt unbedingt noch zum Schluss ansprechen, bevor wir Adieu sagen.
Ja.
Julian Reichelt, dieses verdammte Stück. Punkt, Punkt, Punkt. Weißt du, was mich
Es hat sich
aufregt?
ausgereichelt.
Es hat sich ausgereichelt. Weißt du, was mich am allermeisten aufregt? Scheiß auf den Typen, scheiß auf dieses Arschloch. Was mich am allermeisten aufregt, ist, dass alle, was heißt überrascht tun, aber jetzt tun irgendwie, Sascha, ich höre mich so hallig irgendwie bei dir. Was mich einfach so aufregt, ist, dass jetzt alle so entzaubert wirken und so erschrocken davon und ey, Leute, wir haben alle in dieser Branche gewusst, was da abgeht. Wir haben das alle gesehen, wir haben das alle gelesen. Jeder, der als Autor arbeitet, jeder, als der Journalist arbeitet, jeder, der weiß, wie da Sachen zustande gekommen sind, weiß, was da abgeht. Und warum tun jetzt alle so, als, oh, das ist voll schlimm. Wo wart ihr denn vor 3 Monaten, vor 4 Monaten? Und das ist, glaube ich, irgendwie das, was mich noch viel mehr triggert als diese Reichelt-Situation selbst. Zumal es ja auch das Compliance-Verfahren gegen ihn gab und auch das war ja, oh, naja, da hat ja da haben die Anwälte ja im Anschluss gesagt, also wir sehen hier nichts, was problematisch sein könnte.
Ja, und immer dieses, ja, es ist ja gar nicht der ganze Axel Springer Verlag, es ist ja nur die Bild. Nein, Mann, spätestens jetzt
Ja,
weißt du,
Mann.
dass es auch dieser Verlag ist, weil die hatten die einzigartige Chance, mal mit dem Hochdruckreiniger da reinzugehen, mal ordentlich auszumisten. Stattdessen, die hätten jetzt ein Zeichen setzen können. Es gab ja eine Chefredakteurin
Ja.
neben Julian Reichelt, statt sie mal den Laden leiten zu lassen und mal ein Zeichen zu setzen, auch für Frauenrechte und so weiter und so fort. Kommt jetzt direkt ein Kerl
Aber Sascha,
dazu, wird dir direkt an die Seite gesetzt.
der übrigens der
Also,
Assistent des Verlegers war, ganz nebenbei. Also ein ganz klares Zeichen nach außen hin. Der Verlag bindet sich das Ganze noch näher ran. Man will das noch besser kontrollieren. Man will das noch mehr im Blick behalten. Ich glaube dieser ganzen Chose nicht. Das ist total verdreckt und verlogen. Und ich muss dir in einer Sache widersprechen, Sascha. Egal ob Frau oder Mann. Mir geht's gar nicht so sehr um genau dieses Thema, weil man muss ja auch sagen, all das, was da vorgefallen ist, das haben ja auch Frauen mitbekommen. Weißt du, was ich meine? Und wer sind wir denn, dass wir erwarten, also warum erwarten wir von Männern, noch deutlicher aufzustehen und sich noch deutlicher zu positionieren, als das Frauen auch tun sollten? Also ich mache da gar keinen Unterschied. Ich rede jetzt nicht von den Opfern, ne, beziehungsweise von den Frauen, die betroffen waren. Aber mir geht es darum, dass ich mir denke, was seid ihr für ein verheuchelter Scheißverein? Und noch viel schlimmer als das ist, warum geben wir uns das die ganze Zeit? Warum akzeptieren wir, dass da Dinge, ich weiß, sie waren ja eigentlich im Privaten und das war nichts, was offiziell rausgegangen ist, dass hier von einer DDR-artigen, ich weiß schon gar nicht mehr genau, wie der Wortlaut ist, ich will gar keinen Quatsch irgendwie erzählen, Aber Julian Reichelt sei der letzte und einzig wahre Journalist, der gegen diese DDR, mir fehlen die Worte, dass in so hohen Positionen so ein rechtgesinnter Sprech unterwegs ist. Das ist das, was mich beängstigt. Das ist das, was mich besorgt. Ja, und das
halt auch auf hohen Ebenen, ne?
Ja.
Also es ist halt nicht nur die Bild-Zeitung und das ist, weil es ist ein echt mächtiger Verlag. Die Bild-Zeitung ist schon sehr mächtig, aber der Verlag, huh.
Also der Axel Springer Verlag, muss man ja auch dazu sagen, die sind ja gerade dabei, in den USA Politico aufzukaufen, was das Ganze für mich noch viel, viel spannender macht. Die wollen sich zu einem Medienhaus entwickeln, das, es ist ein bisschen das, was, ich will mal sagen, sowas wie Alibaba, sowas wie Google, also diese Unternehmen, diese Firmen, das, was Zalando ja auch versucht, diese riesigen Global Player zu werden. Es fühlt sich an, es ist ganz gefährlich meiner Ansicht nach, weil diese Monopole darf es eigentlich gar nicht geben, schon gar nicht im Journalismus. Ja. Und wir wissen alle, stell dir mal vor, Sascha, denkst du, ein Axel Springer Verlag würde jemals jemanden wie mich einstellen? Ich bin denen viel zu laut. Frauen wie ich es bin oder Leute wie wir es letztendlich sind, ja, aber bei Frauen, glaube ich, ist es noch schlimmer, ganz besonders, wenn sie einen Migrationshintergrund haben. Wir werden da ausgemerzt. Und schau dir an, was sie mit Nemi El Hassan gemacht haben, was sie mit so vielen verschiedenen Frauen mit Migrationshintergrund tun, was sie in diesem ganzen Israel-Palästina-Konflikt machen. Das sind ganz, meiner Ansicht nach, sind das in erster Linie Zionisten oder sehr viele zumindest. Ey, wenn das deine Einstellung ist, so mach, was du willst, aber stülpe uns anderen doch nicht dieses Kriegerische auf. Und das ist das, was mir echt Angst macht und was mich beängstigt. Und wenn jetzt, ach, es wird sowieso, dieses Echo, das jetzt gerade da ist, ist so ein Selbstschutzecho, nicht mehr und nicht weniger. Und das frustriert mich sehr, muss ich sagen.
Ja, total. Sorry, die Verbindung war gerade kurz weg, deswegen musste ich mal eben auf mein,
heißt das,
auf mein Handy schauen.
Heißt das, ich habe gerade vollkommen mit mir alleine gesprochen?
Nein, ich habe dich, sie war nur einmal ganz kurz weg. Aber umso schöner fand ich es, dass die Times drüber berichtet hat, weil die ja nochmal eine ganz andere Reichweite, eine internationale Reichweite hat. Und das finde ich dann auch irgendwie, das ist dann nochmal ein Zeichen.
Ja.
So. Aber das kann so nicht weitergehen. Aber es geht so weiter. Und das große Problem ist, das ist ja jetzt in Anführungszeichen nur die Bild. Ja. Aber das ist natürlich in anderen Branchen passiert sowas auch. So.
Ja.
Da wird es halt einfach nicht so in der Öffentlichkeit diskutiert, leider.
Ja.
Sowas gibt's, weiß ich nicht, auch in der ganz normalen Wirtschaft, sowas gibt's auch in Banken, sowas gibt's auch in Kneipen, sowas gibt's auch im Restaurant. Das ist schon traurig, dass wir, ja, 2021, dass es sowas noch gibt.
Du meinst jetzt in Bezug auf die Frauen?
Ja, genau.
Dass sie so nach ihrer Fuckability und wird.
Ja,
das habe ich auch schon. Das habe ich so hart erlebt, so hart. Und du lernst dann als Frau, entweder lässt du das über dich ergehen oder du machst dein Maul auf, aber dann geltest du halt als laut und schwierig in Anführungsstrichen. Ne? Und das habe ich so.
Ja, oder verlierst sogar deinen Job.
Ja, das ist ganz krass, wie wir und Leute, ich habe wirklich mein Leben lang gedacht, ach Feminismus, wer braucht das schon so, weil ich einfach nie davon betroffen war. Und erst als erwachsene Frau. Ich musste erst ein gewisses Alter erreichen, um zu verstehen, wie Machtmissbrauch funktioniert und dass ein Großteil oder sehr viele, das gilt nicht für Männer im Allgemeinen, aber es geht eher um Positionen, dass sie dir dann auch wirklich reindrücken wollen. Und da spielt eben ein Migrationshintergrund eine große Rolle. Weil Rassismus ist nichts anderes als Sexismus. Es geht immer um die Darstellung von Macht und dem Deutlichmachen von, du bist unter mir und das werde ich dir jetzt hier auch schön zeigen. Boah, das tut so weh auf so vielen Ebenen. Deswegen ist diese Kombination von Sexismus und Rassismus ganz besonders eklig. Vor allem, weil es auch einige Männer antörnt, das zu machen, eben mit Menschen, die einen bestimmten Background irgendwie haben. Das habe ich auch schon echt gespürt, ne? Also ich muss sagen, nicht im Job, so nicht, eher so auf persönlicher Ebene. Aber das ist wirklich, das ist richtig ekelhaft.
Ja, vor allem, ich bin jetzt von beidem noch nicht Opfer gewesen, aber ich stelle mir vor, dass wenn die Leute auch noch damit durchkommen, unbestraft,
natürlich,
obwohl es angezeigt wird, obwohl es gesagt wird, obwohl es öffentlich gemacht wird, das muss doch ein Gefühl der absoluten Ohnmacht sein.
Naja, das Problem, Sascha, ist, was soll ich denn da anzeigen bei der Polizei? Was sollte ich?
Ich meine Anzeigen, also mit Anzeigen meine ich, also jetzt klar, man kann bei der Polizei anzeigen, aber mit Anzeigen meine ich auch mit Leuten darüber sprechen.
Ja, aber weißt du, was man dann zu hören kriegt? Ich sag dir das jetzt mal, man kriegt zu hören, man muss kuschen, wenn man seinen Job behalten will, man muss ruhig sein, man ist kompliziert, ja, man ist schwierig, man ist einfach zu laut, man sollte seine eigene Meinung zurückhalten. All das kriegt man zu hören und nochmal, ich arbeite als Autorin und Journalistin. Also wenn nicht in unserer Branche, in welcher denn dann?
Ja.
So, aber jetzt müssen wir noch ein schönes Abschlussthema finden, weil es ist natürlich nicht alles schlecht und ich muss auch sagen, die allermeisten Männer und auch sehr, sehr viele Chefs, das habe ich ja auch schon erzählt, ne? Also gerade der erste hat mich so für mein Leben geprägt, auf so viele gute Arten und ich glaube, er hat mich als Mensch und persönlich noch viel mehr geprägt, als dass er mich irgendwie beruflich geprägt hat, und dafür ist man ja auch unglaublich dankbar, und wenn man an Lehrer denkt und Freunde und so. Also es ist nicht alles schlecht, aber man muss einfach, nicht nur Frauen im Übrigen, sondern allgemein Personen, die Chancen eröffnen, Klage zu erheben sozusagen. Und damit meine ich jetzt nicht vor Gericht, sondern einfach zu erzählen, was einem widerfährt, und sich Hilfe zu holen. Es macht Angst, wenn du weißt, dass dir keine Hilfe zukommen wird, weil sich keiner traut.
Genau, und das meine ich auch mit diesem Ohnmachtsgefühl. Also das stelle ich mir ganz, ganz schlimm vor, so ausweglos und so. Ja, aber du hast recht, wir sollten irgendwie hier positiv raus, weil ich kann nicht mit so schlechtem
Vibes,
mit so schlechter Laune und so traurig, kann ich mich hier nicht weiter auf die Couch legen.
Macht es dich glücklich, wenn du hörst, dass ich 4 Kekse, 1 Muffin und 2 Birnen gegessen habe, während wir hier getalkt haben?
Ja, kannst du mir, warte mal, hast du nicht noch 2 Rough Questions?
Möchtest du die haben? Weil wir sind schon so lang. Aber wisst ihr was? Ihr kriegt jetzt die volle Ladung.
Ja, aber ich habe auch noch eine Frage
an dich. Ja, dann stell du deine zuerst.
Kannst du das kaufmännische Alphabet?
Das kaufmännische Alphabet? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Nein, Mann. Kennst du nicht dieses N wie Norbert, D wie Dora?
Interessant. Ich wollte immer wissen, wie man diese Tabelle, dieses Dings nennt. Und das ist das kaufmännische Alphabet. Ja, aber ich erfinde das dann immer so, weil ich ja nie wusste.
Ja, ich auch. A wie Anal, B wie Busen. Also so, da kommt dann der pubertäre Sascha raus.
Okay, aber jetzt mal.
Ich sag dann auch immer einfach A wie Aachen.
Okay, aber jetzt mal.
B wie Berlin oder so.
Ja, lass mal testen, wie gut wir das können. A wie Anton, B wie Bertha, du musst mitmachen. C wie. Wie ist es da?
Konrad? Nee.
Nee, Konrad ist mit C K, wie, oder? Ja.
Ja, C wie.
Krass, C wissen wir nicht.
Da geht's schon
Guck
los.
Mal nach. D wie Dora.
Ja.
Was kommt nach D? A, B, C, D, E. Guck mal, der fängt schon an. E wie Emil.
E wie Emil.
Genau,
ja,
A, B,
klar.
C, D, E. F wie, war das, oh.
Nee, F, nicht U.
Nein, ach Sascha.
F wie
Ferdinand, Friedrich.
Friedrich
war
es.
Ferdinand oder Friedrich, ne? A wie Anton, B wie.
G wie.
A, B, C, D, E, F.
G wie. Nee, ich kann es nicht.
A, B, C, D, E, F, G. H wie. Haus.
Nee.
I wie Ida. Ida war das, glaube ich, ne?
Ja. Es gibt ja sogar Sch und Sch. Dafür gibt es auch und scharfes S und so. Nur
echt?
Y ist am einfachsten, weil das ist Y.
Ja, stimmt. Y wie Y. Ja. Krass.
Ja,
was ist denn für
X? Es ist verrückt. Irgendwas, statt Xylophon zu nehmen, ist es was völlig Kompliziertes.
Kuss.
Google mal eben.
Googlest du das gerade?
Okay, Google. Aber die gehorcht wieder nicht.
Die gehorcht nicht. Okay, Google.
Ja, das ist in der Bildredaktion anders.
Meine gehorcht hier. Okay, Google, was ist das?
Das musst du rausschneiden.
Oh nein. Ja, ich schneide das raus. Ja, Google. Aber das ist eine gute Frage. Fühlst du dich auch immer so klug und in meinem Fall total integriert, wenn du das kaufmännische Alphabet aufsagen musst? Ich fühle mich sehr deutsch damit.
Da ich es nicht kann, ich fühle mich dann immer richtig dumm.
Ich fühle mich sehr deutsch
wenn ich,
damit.
Wenn ich sagen muss, A wie Aachen, B wie Berlin, das ist am Telefon richtig peinlich.
Weißt du, dass es mich eine Zeit lang gekostet hat, bis ich verstanden habe, dass es einfach festgeschriebene Wörter für die einzelnen Buchstaben gibt?
Ja, es ist, es macht ja Sinn, so. Aber nee.
Was ich also lustig ich, finde, ja, muss. Was ich lustig finde und was ich auch tatsächlich sehr oft mache, ist zu sagen sowas wie ja, Apfel wie wie Banane. Weißt du, also dass man so das Gegenteil davon ja. oft sagt, ne? Oder so. Das mache ich sehr oft und das ist immer so ein bisschen so ein Icebreaker. Das macht irgendwie ermöglicht das oftmals sehr sympathische Gespräche.
Ja, voll. Oder wenn du etwas nicht weißt, so den Gag habe ich heute gehört. Wenn du zum Beispiel nicht weißt, wie ein Berg heißt, wie zum Beispiel der größte Berg der Welt und du weißt es nicht, dann musst du sowas sagen wie, ja, ich habe in Biologie damals nicht aufgepasst. So, dann hast du direkt die Lache auf
ja,
deiner Seite.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ey Sascha, ich vermisse es, mit dir im Studio zu stehen. Ich will das so nicht mehr machen. Ich weiß gar nicht, ja. wie die das alle machen. So, weißt du, dieses Podcast aufnehmen und man ist gar nicht in einem Raum. Ich finde, wir flauen schon, aber anders einfach.
Ja, es ist halt voll die schlechte Verbindung einmal. Und viel Spaß beim Schneiden. Ich möchte, dass du jeden zweiten Huster rausschneidest.
Nein, Sascha, können wir das nicht am Sonntag online stellen oder zumindest am Nachmittag morgen? Ich will nach Hause.
Wie du das machst, musst du wissen.
Ja, ist das
aber
okay?
Aber ich kann es leider nicht, ausnahmsweise.
Nee. Oh, ich habe dich so laut gemacht aus okay. Versehen. Leute, vielen Dank, dass ihr uns so fleißig zuhört. Es freut uns enorm, dass auch ganz, ganz alte Folgen so fleißig ich jetzt mal ganz im Ernst. Wer sind diese Menschen unter euch, die so Folgen hören von vor 8, 9 oder 10 Monaten? Und das einfach stringent.
Das ist meine Mutter mit Fake-Accounts.
Meinst du? Mama Fassbender, vielen Dank ja. für alles. Oh mein Gott. Sie
meine Mutter gehört so eine Bot-Agentur mit so Trollen und so.
Ja, dann vielen Dank für diese immense Unterstützung. Das freut uns extrem.
Nein,
und das
natürlich
ist,
nicht.
Das ist echt geil. Ja, das führt im ja. Übrigen auch dazu, dass ich ab und an mal selber eine ganz, ganz alte Folge höre. Ich höre nämlich so Folgen, die besonders stark geklickt werden so in den letzten Tagen. Und dann sind das manchmal auch so Folgen, die schon echt lange her sind. Und weißt du, welche Folge ich, das habe ich dir aber, glaube ich, schon erzählt, letztes auch mal gehört habe, unsere Reise nach Dubai-Folge. Und es ist, ich muss sagen, mit Abstand, wirklich, Sascha, also was für ein, du bist ein Gott. Was du da geschafft hast in dieser Folge ist phänomenal. Vielen Dank dafür. Also klickt auf jeden Fall nochmal die Reise nach Dubai an, unsere Reise nach Dubai. Ich hatte da einen On-Air-Nervenzusammenbruch und Sascha hat das so krass gerettet wie einfach ein Genie. Das ist so geil, jetzt so ein bisschen mit Distanz das zu hören. Ne? Wirklich, ich zolle dir hiermit meinen vollsten Respekt. Wie hältst du es nur mit mir aus hier in diesem Podcast? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Alles klar. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Sag tschö. Jalla, Sascha sagt ciao.
Ciao, 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 ciao.
Oh, herrlich. Tschö.
Tschö.